Vor etlichen Jahren habe ich noch eine Seelsorgeausbildung gemacht und dabei haben wir auch einen Test gemacht, so einen Persönlichkeitstest, und da kam raus, dass ich mich sehr gut in Menschen einfühlen kann. Dann hatte aber unsere Kursleiterin die Sorge, dass ich dann eben mehr oder weniger alles durchgehen lasse, dass ich Menschen nicht mehr konfrontiere, weil ich sie ja so gut verstehen kann, und dass ich ihnen dadurch dann auch in Problemsituationen nicht mehr helfen kann. Daraufhin hat mir diese Seelsorgelehrerin einen Text aus Hesekiel 33 vorgelesen, den ich euch jetzt mal vorlesen möchte. Hesekiel 33, die Verse 1 bis 11. Und des Herrn Wort geschah zu mir: Du Menschenkind, rede zu deinem Volk und sprich zu ihnen: Wenn ich das Schwert über ein Land bringe, und das Volk dieses Landes nimmt einen Mann aus seiner Mitte und macht ihn zu seinem Wächter, und er sieht das Schwert kommen über das Land und bläst die Posaune und warnt das Volk: Wer nun den Hall der Posaune hört und will sich nicht warnen lassen, und das Schwert kommt und nimmt ihn weg, dessen Blut wird auf seinen Kopf kommen. Denn er hat den Hall der Posaune gehört und sich dennoch nicht warnen lassen. Darum wird sein Blut auf ihn kommen. Wer sich aber warnen lässt, der wird sein Leben davonbringen. Wenn aber der Wächter das Schwert kommen sieht und nicht die Posaune bläst und sein Volk nicht warnt und das Schwert kommt und nimmt einen von ihnen weg, so wird der wohl um seiner Sünde willen weggenommen. Aber sein Blut will ich von der Hand des Wächters fordern. Dich aber, Menschenkind, habe ich zum Wächter gesetzt über das Haus Israel. Wenn du ein Wort aus meinem Munde hörst, sollst du sie vor mir warnen. Wenn ich nun zu dem Gottlosen sage: Du Gottloser, musst des Todes sterben, und du sagst ihm das nicht, um den Gottlosen vor seinem Weg zu warnen, so wird er, der Gottlose, um seiner Sünde willen sterben. Aber sein Blut will ich von deiner Hand fordern. Warnst du aber den Gottlosen vor seinem Weg, dass er von ihm umkehre, und er will von seinem Weg nicht umkehren, so wird er um seiner Sünde willen sterben, aber du hast dein Leben errettet. Und du, Menschenkind, sage dem Haus Israel: Ihr sprecht, unsere Sünden und Missetaten liegen auf uns, dass wir darunter vergehen. Wie können wir denn leben? So spricht zu ihnen: So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, ich habe kein Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass der Gottlose umkehre von seinem Weg und lebe. So kehrt nun um von euren bösen Wegen. Warum wollt ihr sterben, ihr vom Hause Israel? Dieser Text macht mir in mehrfacher Hinsicht immer wieder ein bisschen zu schaffen. Und ausgesucht hätte ich den bestimmt nicht so ohne weiteres. Der war am Dienstag mal wieder in der Losung. Ein Vers jedenfalls aus diesem ganzen Kontext. Und ich bin mal wieder dran erinnert worden. Warum macht mir dieser Text Bauchschmerzen? Das hat zwei Gründe. Einerseits, weil ich dann herausgefordert bin, da, wo ich sehe, dass etwas schief läuft, wirklich zu reden. Und bei allem Verständnis und bei allem Einfühlungsvermögen trotzdem zu sagen: Lieber Freund, du bist auf einem gefährlichen Weg. Und das andere: Ich kenne allzu viele selbstberufene Wächter, die von sich sagen, sie haben die Gabe und die Aufgabe, das Wächteramt wahrzunehmen, und sie gehen lieblos durch die Gemeinden und schlagen auf alles ein, was ihrer Meinung nach nicht ganz so ist, wie es sein sollte. Trotzdem steht dieser Text in der Bibel und hat eine tiefe geistliche Wahrheit. Und dem wollen wir einfach jetzt mal ein Stück weit nachspüren. Und ich hoffe, dass wir am Ende einen guten Umgang mit diesem Thema finden. Zunächst mal der Wächter. Der Wächter muss berufen sein. Ich habe eben selber gesagt, diese Wächter, die mir Angst machen und mit denen ich nicht so gut klarkomme, das sind oft selbstberufene Wächter. Hier, der Wächter wird einmal von der Gemeinde selber, wenn ein Volk einen Wächter bestimmt, den sie aufstellen. Also Wächter, die das Volk selber aufgestellt hat. Wo das Volk also selber gesagt hat, Hier, ich möchte, dass du uns warnst, wenn Dinge aus dem Ruder laufen. Dazu haben wir dich berufen, dazu haben wir dich bestimmt. Das Zweite, an der zweiten Stelle sagt ja Gott hier zu Hesekiel, Menschenkind, ich habe dich bestimmt zum Wächter über Israel. Das heißt, hier hat Gott diese Aufgabe gegeben und hat ganz klar gesagt, ich wünsche mir, dass du den Job machst. Ich will, dass du das, was ich dir sage, weitersagst an die anderen. An der Stelle wird es natürlich schwierig, denn die selbstberufenen Wächter sind ja meistens der Meinung, dass Gott sie berufen hat. Das macht es an der Stelle dann mitunter etwas schwierig. Aber dann muss man den Wächter vielleicht auch sagen, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Sind sie liebevolle, heilende Wächter, die wirklich die Menschen zurechtbringen, auf einen guten Weg bringen? Oder sind sie die Axt im Walde, die nur Trümmer hinterlässt? Das kann ein Unterscheidungsmerkmal sein und wir werden das gleich noch ein bisschen weiter vertiefen. Der Wächter kann sehen. Ja, also Hesekiel ganz konkret kriegt von Gott Bilder gezeigt. Er sieht das Schwert kommen im Bild hier. Das heißt, er sieht, was Gott will. Er sieht auch, was geschieht. Er sieht, was schief geht. Der Wächter muss warnen. Das ist seine Aufgabe. Dazu steht er oben auf der Mauer. Ist ja schon interessant, dass Gott hier sagt, du sollst sie vor mir warnen. Denn Gott greift ein. Wenn Menschen dauerhaft gegen seinen Willen leben, wird er früher oder später handeln. Und glaubt mir, es ist immer besser, ich erkenne meine Fehler vorher und freiwillig, als dass Gott dazwischen gehen muss und mich da zurechtbringen muss. Und deshalb ist es hier eine spannende Geschichte. Das nächste ist, der Wächter ist nicht für das Ergebnis verantwortlich. Auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Der Wächter ist verantwortlich, seine Botschaft zu sagen. Über das Wie reden wir gleich nochmal. Er ist nicht für das Ergebnis verantwortlich. Wenn der Sünder gewarnt ist, ist es seine Entscheidung, ob er hört oder ob er nicht hört. Ob er darauf eingeht, was Gott ihm sagt oder nicht. Und damit sind wir bei dem Sünder. Damals in Israel war das ein Israelit, ein Jude auf Abwägen. Heute, neutestamentlich, ist es eben auch vor allen Dingen hier in unserer Gegend ein Christ auf Abwägen. Hier geht es also gar nicht mal in erster Linie um die Menschen, die Gott nicht kennen. Hier geht es um uns, um dich, um mich, wenn du zu Jesus gehörst jedenfalls, wenn du Christ bist, wenn du dich dazu zählst, dann bist du hier gemeint. Denn mal Hand aufs Herz, jeder von uns hat Zeiten, wo er in Gefahr ist, auf Abwege zu geraten. Und dann ist es gut, wenn man Menschen hat, die einen warnen, die einen liebevoll ansprechen und sagen, hier, hör mal, du bist in einer ganz, auf einem ganz gefährlichen Weg. Verantwortlich gegenüber Gott sind wir nämlich, nicht gegenüber dem Wächter. Der Wächter ist nur der, der es uns im Auftrag Gottes sagt. Wir sind verantwortlich Gott gegenüber und der Sünder ist von Gott geliebt. Und das ist etwas, was für später ganz, ganz wichtig ist. Ja? Also wir haben es ganz klar, sogar hier im Alten Testament gelesen, Gott will nicht den Tod des Sünders, sondern dass der Sünder umkehre und lebe. Gott will nicht strafen, Gott will nicht unseren Untergang. Gott will unser Heil, Gott will unseren Segen, Gott will, dass wir leben und dass wir Leben die Fülle haben, dass wir ein reiches Leben haben mit ihm. Und dieses Wächteramt soll dazu dienen, dass dieses Leben blühen kann. Es kann also nicht sein, dass ein Wächter tote Erde hinterlässt. Dann hat er sein Amt nicht verstanden. Sondern sein Amt soll dazu dienen, dass die Menschen, die Christen, ein Leben führen, ja, das gedeiht, das aufblüht. Er ist sozusagen, naja, der Gärtner ist wieder Gott, der Vater, aber er ist, sag mal, ein Assistent, ein Helfer des Gärtners im Garten. Und dabei sind wir bei der Frage nach der Verantwortung. Jeder ist für sein Tun und Lassen verantwortlich. Das gilt für den Wächter wie für den Hörer. Der Wächter ist verantwortlich, dass er das, was er empfangen hat, was er von Gott gehört hat, weitersagt. Das ist seine Verantwortung, nicht mehr und nicht weniger. Und der Hörer ist dann dafür verantwortlich, was er mit dieser Botschaft macht. Ob er eingesteht, ja, ich bin schuldig geworden, ich habe gesündigt, oder ob er seinen Weg weitergeht. Das ist aus meiner Perspektive der eigentliche Unterschied zwischen Saul und David. Wenn man mal vergleicht, was die beiden verbockt haben, dann würde ich fast sagen, der David hat mehr verbockt als der Saul. Aber David ist immer wieder dahin gekommen, dass er seine Schuld eingestanden hat und hat um Vergebung gebeten. Während Saul, je mehr man ihn auf Dinge aufmerksam gemacht hat, umso bockbeiniger ist er geworden. Und darüber ist er verworfen worden. Saul ist gewarnt worden, David ist gewarnt worden. Beide haben versagt, beide haben gesündigt, aber David konnte seine Schuld eingestehen und das ist nun mal die Verantwortung dessen, der diese Warnung hört. Was machst du damit? Kannst du eingestehen, dass du auf falschem Weg bist oder versuchst du, deine Wege zu verteidigen, dabei zu bleiben und stellst dich stur? Wie und warum soll der Wächter sein Amt tun? Warum? Aus Liebe. Ich denke an eine Situation, die ich schon sicher auch erzählt habe und die an die ich jetzt unsere Tochter mal wieder erinnert habe, als ich mit ihr telefoniert habe. Wir waren über die Straße gegangen, ich mit den Zwillingen, Dörte mit den Kindern war noch auf der anderen Seite. Plötzlich will Rina zurück zur Mama. Inzwischen war aber die Fußgängerampel rot und die Autoampel grün. Und die Autos fuhren auch schon an. Ich hatte noch ein Fahrrad in der Hand, konnte gar nicht so schnell zugreifen. Ich habe einen Schrei losgelassen, wie nie in meinem Leben. Vorher nicht und nachher nicht. Und Rina hat also wirklich wie an der Bordsteinkante festgemauert gestanden und keinen halben Meter vor ihr sausten die Autos durch. Ab da wusste Rina, dass man nicht einfach auf die Straße laufen darf. Gila haben wir einige Wochen lang über die Straße getragen. Die war so geschockt von der Situation, dass sie damit nicht mehr umgehen konnte. Aber ich habe dann unmittelbar danach zu Rina gesagt, weißt du, ich habe dich nicht angebrüllt, weil ich was gegen dich habe, sondern ich habe dich angebrüllt, weil ich dich lieb habe und weil ich Angst um dich hatte in diesem Moment. Und das ist das Entscheidende erstmal. Bevor wir darüber reden, wie sollen wir denn jetzt dem anderen das sagen, geht es um das Motiv. Warum rede ich? Warum spreche ich dich an? Ich spreche dich nicht an, weil ich dich rund machen will. Ich spreche dich nicht an, weil ich das so toll finde, wenn ich mal jemand anderem so Druck machen kann. Sondern ich spreche dich an, weil mir etwas an dir liegt. Weil du mir wichtig bist. Weil du mir nicht egal bist. Und Gott sendet andere Menschen zu uns, weil wir ihm wichtig sind. Nicht, weil ihm das egal ist oder weil er gerne mal ein bisschen Terror machen möchte oder irgendwas. Sondern hinter allem steht immer seine Liebe. Auch wenn ich das in dem Moment vielleicht nicht sehen kann. Ich weiß nicht, ob ich mich so geliebt fühlen würde, wenn mich jemand so andonnern würde, wie ich damals Rina angedonnert habe. Und doch kam dieser Schrei aus Liebe. Und damit ergibt sich eigentlich das andere. Wie sollen wir es denn tun? Na, liebevoll. Wenn das Motiv Liebe ist, dann ist die Art und Weise, wie wir es tun sollen, liebevoll. Ich denke, viele von uns kennen dieses Bild. Du sollst dem anderen die Wahrheit nicht um die Ohren hauen wie einen nassen Waschlappen, sondern du sollst ihm hinhalten wie einen Mantel, sodass er ganz leicht da reinschlüpfen kann. Das heißt, ich sollte überlegen, was ist jetzt angemessen. In dem Moment mit die Situation mit Rina, da musste das schnell gehen. Wenn ich da gesagt hätte, du Rina, ich muss dir mal was sagen über Straßenverkehr und so weiter und wie man damit umgeht, da hättest du längst unterm Auto gelegen. Da war die angemessene Reaktion dieser Schrei oder auch ein Griff dahin, wenn man sie am Arm festhält, vielleicht sogar noch den Arm auskugelt, im schlimmsten Falle. Aber Hauptsache, das Kind gerät nicht unter die Räder. Aber das sind, denke ich, die Ausnahmen. In der Regel sind die Situationen doch anders. Und in der Regel sollten wir sehen, dass wir dem anderen wirklich dienen. Und dazu gehört dann schon, ich möchte dich verstehen, warum bist du in der Situation, warum agierst du so? Und dass ich ihm dann aufzeige, was er da gerade tut, was er sich selber antut, was er den anderen antut, was er Gott antut. Ich muss manchmal dran denken, in einer Kirchengeschichtsprüfung hatte ich irgendeine Frage falsch beantwortet. Dann hat der Dozent aber nicht falsch dahinter geschrieben, sondern er hat in kleiner Schrift dahinter geschrieben, was denn die Konsequenzen gewesen wären, wenn meine Antwort richtig gewesen wäre. Ich weiß zwar das Thema heute nicht mehr, aber das war mir logisch und in dem Moment wusste ich ja, klar, da hast du Blödsinn geschrieben. Aber da stand nicht Blödsinn, sondern er hat eigentlich einen Weg gefunden, mir verständlich zu machen, dass das, was ich da geschrieben hatte, nicht so ganz sinnvoll war. Und es wäre zum Beispiel eine gute Variante, einem Menschen aufzuzeigen, du, wenn du diesen Weg weitergehst, dann wird das da und dahin führen. Und das willst du doch selber nicht, oder? Wenn du das tust, wirst du deine Ehe ruinieren. Du wirst deinen Kindern kein gutes Vorbild sein können. Du wirst der Gemeinde schaden damit. Das ist übrigens ein Thema für sich, das wäre es mal interessant zu bedenken. Wir sollen es liebevoll tun, angemessen und gewinnend. Denn Gott will nicht den Tod des Sünders. Das war ja dieser Konflikt zwischen Jona und Gott. Ja, also es wird ja manchmal in Kinderbibeln so gesagt, der Jona wollte nicht nach Ninive, weil der Angst hatte. Entschuldigt, aber das ist eine glatte Übertragung von uns auf den Jona. Denn der Jona sagt sehr genau, warum er nicht nach Ninive wollte. Da müssen wir gar nichts auslegen, das steht im Text drin. Nämlich am Ende, als er mit Gott streitet, da sagt er, ich wusste doch, dass du gnädig und barmherzig bist, geduldig und von großer Güte und dich erbarmen würdest über diese Stadt. Deshalb wollte ich doch nicht gehen. Jona wollte, dass die Stadt untergeht, das waren die Hauptfeinde Israels. Er wollte nicht, dass sie die Gnade Gottes erleben. Und er kannte Gott und wusste, dass der gnädig ist. Gott ist barmherzig. Er hat sich über Ninive erbarmt. Und hier bei Hesekiel sagt er nochmal, ich will nicht den Tod des Sünders. Ich möchte, dass ihr lebt. Und deshalb sollen wir die Menschen auf Gott hinweisen. Deshalb sollen wir sie warnen, wohin ein gottloses Leben führt. Deshalb haben wir einen Auftrag. Und jetzt eben zu sehen, wohin das führt. Lasst uns beten. Herr, zeig du uns, wo du uns für andere zum Wächter gesetzt hast. Bewahre uns davor, dass wir uns selber zu Wächtern machen. Bewahre uns auch davor, vor selbsternannten Wächtern. Aber da, wo du uns einen Auftrag gegeben hast, wo du uns senden willst zu Menschen innerhalb der Gemeinde oder auch draußen, da lass uns den Auftrag erkennen, lass uns den Auftrag annehmen und zeige du uns, wie wir diesem Auftrag gerecht werden können. Amen. Lasst uns an dieser Stelle jetzt unter den Segen Gottes stellen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.